Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart von Outdoor und ich habe heute den Tobias Kustial da. Hallo Tobias.
Hallo Kerstin.
Tobias, du schreibst mit deiner Frau zusammen Wanderführer. Seit 2016 habe ich herausgefunden, bist du Wanderführer-Autor. Und so dein Steckenpferd ist Europas Norden, Skandinavien, vor allem der Nordteil und dann wiederum vor allem Norwegen. Aber du bist da auch immer wieder unterwegs und somit ein super Skandinavien-Experte. Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen, in dieser Folge, nämlich was ist so die Faszination von Skandinavien und speziell von Nordskandinavien? Du hast beim Roter Berg Verlag mehrere Wanderführer geschrieben. Unter anderem ist der Führer Nordland gerade noch im Werden. Das ist ja auch eine sehr, sehr nördliche Destination von Norwegen, zu denen auch die Lofoten gehören. Bei der Gelegenheit, wer mal mit dir unterwegs sein will, kann auch unter lofoten-reisen.de mit dir zu den Lofoten reisen und ist dann mit dem Super-Experten direkt unterwegs. So viel mal zur Vorrede und zur Vorstellung. Jetzt würde ich gerne auch in das Thema reinspringen. Warum ist es denn bei dir, bei euch Europas Norden geworden?
Ja, wir sind schon ziemlich lange immer wieder in Norwegen unterwegs gewesen. Also schon zu Studentenzeiten. Meine Frau und ich war unsere erste Reise mal nach Südnorwegen ins Jotunheim. Dann mit den Kindern später zum Skifahren im Winter öfters. Und dann sind wir, ja, hatte meine Frau die Idee, lass uns mal auf die Lofoten fahren. Wirklich weit in Norden. Das dauert ja auch eine Weile, bis man da oben ankommt. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns, muss man sagen, eigentlich voll in die Lofoten verliebt, sind im Jahr drauf gleich wieder hingefahren, also die gesamten Sommerferien mit den Kindern, haben dort den Sommer verbracht und seitdem sind wir immer wieder halt in Norwegen unterwegs, also nicht nur auf den Lofoten, sondern auch in anderen Teilen Norwegens. Aber der Norden hat es uns wirklich angetan, das raue Klima und diese Bergwelt, die doch schon ein wenig anders ist gegenüber den Alpen, die wir auch sehr mögen. Aber Norwegen, vor allem die Berge, die haben nochmal was ganz Spezielles.
Ja, und ich habe schon gehört, du warst jetzt auch ganz fasziniert von einem Blick ein bisschen über die norwegische Grenze rüber nach Schweden. Das neueste Werk von euch wird der Kungsleden, na, eine ähnlich wilde, raue Landschaft, eben auch wieder Europas Norden. Und ja, aber was war so der erste Impuls, dahin zu gehen? Gab es da irgendwas? Hast du irgendein Bild gesehen oder habt ihr irgendein Bild gesehen, wo ihr gesagt habt, so, und da müssen wir jetzt ganz unbedingt mal hin?
Also Norwegen an sich hat ja schon immer so diese eine gewisse Faszination für uns Deutsche, finde ich, dass man da immer mal hin will. Das war so der erste Impuls, wo wir in Südnorwegen waren und dann, ja, als wir mal wieder nach Norwegen wollten und dann meine Frau so hat einen Wanderführer gekauft über die, oder Reiseführer eigentlich, Wanderführer gab es damals gar nicht, über die Lofoten, so das Standardwerk von vom Elch-Edition von Möbius und Stör. Ja. Und meinte, wir müssen unbedingt dahin, wir müssen das kennenlernen, das ist so toll beschrieben. Wir machen dort den ganzen Sommer Urlaub, wir müssen dahin. Und dann haben wir das halt gemacht. Das war wirklich
also dieses durch den Reiseführer.
Mhm. Genau, das war so der Impuls, wirklich auf die Lofoten dann nochmal explizit zu reisen.
Ja gut, ist auch wunderschön. Und wo ihr da war, das erste Mal, war es vielleicht auch nicht noch ganz so ein Run. Also inzwischen hat sich das ja zu so einem richtigen Trendziel gemausert. Hast du denn spezielle Lieblingsorte? Klar, die Lofoten auf alle Fälle, aber vielleicht hast du da auch einen ganz speziellen Platz oder außerhalb der Lofoten auch noch was, wo du sagst, Mensch, das ist ein Ort, zu dem muss ich immer, immer wieder zurückkehren.
Also die Lofoten sind schon so auch so eine zweite Heimat geworden mittlerweile. Ich bin halt auch beruflich jedes Jahr, also im Winter, im Sommer, im Herbst dort mit Reisegästen unterwegs. Und da wachsen einen schon einige Plätze ans Herz. Da werde ich vielleicht jetzt meinen allergeheimsten Lieblingsplatz nicht verraten, aber es gibt einige Berge, wo ich gerne oben bin. Genau. Also auf den Lofoten zum Beispiel, es gibt dort eine eine Unzahl an Bergen stehen dort rum, aber es sind einige, die sind halt wirklich wunderschön. Also die Matmura ist auch so eine meiner Lieblingswanderungen, auch wenn ich mit jeder Reisegruppe da hochgehe. Ich wandere dort jedes Mal gerne hoch. Es ist ein wunderschöner Berg und eine schöne Wanderung. Aber abseits von den Lofoten, die wirklich viele spektakuläre Sachen bieten, auch der Rago, also auf dem Festland, der Rago-Nationalpark, so ein ganz kleiner an der Nähe zur, an der E6 zur schwedischen Grenze hin, mit einem wunderschönen Wasserfall, oder auch das Saltfjell-Svartesen-Nationalpark am Polarkreis ist so eine, ja, das ist eine spezielle Region, die muss man lieben lernen, die ist nicht so auf den ersten Anhieb so spektakulär unbedingt, aber hat dann so versteckte Schönheiten, also ist sehr karg und sehr rau dort, also auch eine sehr schöne Gegend, also ich gerne immer wieder unterwegs bin.
Ja, gut, dazu muss man sagen, also im Norden Skandinaviens muss man das Raue auch ein bisschen mögen oder sogar lieben, weil es ist schon, ja, man ist schon der Natur wirklich ein Stück weit mehr ausgesetzt als jetzt bei uns hier in Mitteleuropa, das muss man ganz klar sagen. Also ich war ja auch schon öfters für Outdoor in Norwegen unterwegs, eher so im Fjordbereich, also nicht ganz so weit nördlich, klar, im Norden sind auch Fjorde an der Küste, aber so eher wirklich in dem, was man Fjordland nennt. Und auch schon das ist ziemlich rau, ne? Und je weiter in den Norden, da gab es mal irgendwie so eine Faustformel, so und so viel Kilometer sind so und so viel, wie so und so viel Höhenmeter in den Alpen, gab es mal irgendwas, also man merkt schnell, mit jedem Kilometer nördlicher wird's rauer und urtümlicher. Und ich denke, das ist aber auch ein Stück weit das, was auch an Norwegen oder im Norden Skandinaviens auch so geliebt wird.
Ja, glaube schon. Also ich war jetzt im Herbst erst gerade wieder in Fjordnorwegen unterwegs, in Südnorwegen, für unseren Wanderführer Süd. Wir überarbeiten ja auch die Wanderführer ständig. Und da kam schon der Herbst und der erste Schnee, aber es war immer noch, man hat dort Laubbäume, Mischwald und es ist nicht ganz so rau. Mhm. Im Gegensatz, wenn man etwas weiter nördlicher fährt, dann sind halt wirklich die Baumgrenze ist viel schneller bei 500, 600 Meter oder dann je nördlicher bei fast null eigentlich. Also es wird dann wirklich immer karger. Also der Süden ist für mich im Grunde genommen immer noch relativ mitteleuropäisch, in Anführungsstrichen, noch recht gemäßigt. Ja. Vor allem die Fjorde.
Im Vergleich. Wenn man
dann, im Vergleich dann zum Norden. Und wenn man dann halt sieht, die Obstbäume, gerade Hardanger Widder, also im Hardanger Fjord, ja. Kirschen, Pflaumen, Äpfel, jetzt war gerade Apfelernte. Also da kriegt man schon mit, da ist eine gewisse Wärme, aber sobald man halt 1000 Meter hochsteigt, erwartet einen dann häufig dann doch ganz schnell der Schnee oder es ist einfach viel, viel kälter. Also da schlägt dann auch wieder das Hochgebirge und das Nordische zu.
Ja, ich war auch damals, war ich auch schon da im Hardanger Fjord und so unterwegs, Sundalen, und ich war auch fasziniert, wie viel Obstbäume das da wirklich gibt. Da haben die Mönche, glaube ich, damals ganz arg viel beigetragen und da umeinander gezüchtet und da irgendwelche guten Sorten gefunden. Aber auch das ist eben total spannend, weil man das eigentlich von Norwegen oder Skandinavien so nicht erwartet. Oder auch Erdbeeren werden da relativ viel angebaut, ne, wo du denkst, okay, ist das warm genug? Aber ja, das ist warm genug. Nur eben in deiner Lieblingsecke ganz im Norden, da lässt das dann schon schwer nach mit Obst, würde ich sagen.
Ja. Also Erdbeeren geht noch, die sind dann aber frühestens im August reif.
Ja, genau. Da ist man schon so gefühlt im September oder gefühlt im Herbst, wenn man da oben unterwegs ist und sieht dann überall an den Ständen, an den Straßen so eher frische Erdbeeren. Ne? Jordbeeren sind das, glaube ich, bei denen dann da ist das. Ja, jedenfalls ja, genau, da ist man, also ich war da total irritiert. Gefühlt war bei mir schon kurz vor Winter und da geht die Erdbeersaison los. Aber so ist das eben. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal über die Lofoten gesprochen. Ich war selber auch mal für Outdoor da, habe das auch total genossen, fand ich schön. Und es war schon, zu meiner Zeit war es schon wirklich ein Trendziel, als ich da war. Das ist aber die Jahre drauf noch heftiger geworden. Und irgendwann waren die Lofoten ja auch ein bisschen, ja, schon fast überlaufen. Wie kann man dann das Wandern oder das Kajakfahren, das Bergsteigen dort trotzdem genießen? Hast du da irgendwelche Tipps?
Also prinzipiell ist es so, dass natürlich der Tourismus generell massiv zunimmt, vor allem auch medial, ist Norwegen auch bei Instagram relativ weit oben und die Lofoten und einige Plätze auf den Lofoten ganz besonders, wie zum Beispiel dieser Reine Bringen, dieses Foto, was auch das Cover unseres Wanderführers ziert. Aber das ist halt das Highlight in Norwegen da oder auf den Lofoten, damit wird Werbung gemacht. Es ist so, es kommen dadurch, dass jetzt so dieser Wohnmobiltourismus immer mehr zunimmt, also nach Corona, nach der Pandemie, ist das wirklich, muss man sagen, explodiert. Also viele Leute mieten ein Wohnmobil, kaufen sich ein Wohnmobil, kommen natürlich noch mehr Leute auf die Lofoten. Andererseits bleiben die meisten Wohnmobilfahrer.
Und so viel Platz ist halt eigentlich trotzdem nicht da, ne?
Ist nicht,
weil es sind ja doch Inselchen mit kleinen Sträßchen und...
Genau, also das ist wirklich, die Straßen sind manchmal sehr zugestopft, gerade in der Hochsaison, weil auch die Norweger natürlich ihre Lofoten, also sie machen auch gerne in Norwegen Urlaub, die Norweger, und dann auch auf den Lofoten. Also es ist gerade im Juli ist die Hochsaison, da ist viel los. Wenn man die Zeit meiden kann, ist natürlich besser. Und in den Randzeiten, und dann muss man einfach schauen, die meisten Leute fahren relativ rasch durch, bleiben gar nicht so lange. Und wenn man Zeit hat, kann man die sich einfach mehr Zeit lassen, die Schönheiten entdecken. Und vor allem, die wenigsten Leute gehen so viel wandern. Sie suchen die Hotspots auf, wie den Rheinebringen, Munkebu, Qualvika. Und auf vielen anderen Bergen habe ich auch diesen Sommer wieder erlebt mit unseren Wandergästen auch. Wir waren allein teilweise. Also es ist wirklich... Man kann, und unser Wanderführer hat, glaube ich, ich habe es nicht ganz im Kopf, 38 Touren auf den Lofoten, insgesamt 60 Lofoten und Westerhorn. Also man findet genügend Ecken noch, die nicht so überlaufen sind, wo man in Ruhe wandern kann. Und wem das immer noch zu viel Trubel ist, der kann dann auf die benachbarten Westerhorn also die kann man ja rüberfahren, das ist ja gleich nebenan. Und die sind viel größer, viel weiter, auch spektakulär an einigen Stellen, und hat dort noch mal viel mehr Ruhe, also weil dort gar nicht so viel Touristen hinfahren in der Regel. Also man kann wirklich schon menschenleer würde ich nicht sagen, aber nicht überfüllte Lofoten, also auf den Wanderwegen erleben vor allem. Unten an der Straße, klar.
Ja, auf den Wanderwegen, ja. Ich habe eh das Gefühl, dass das Wandern auf den Lofoten nochmal ein bisschen anders ist, weil auch wir hatten damals ein bisschen Probleme, die Einstiege zu finden in die Bergtouren, die wir da gemacht haben. Es geht dann, ne? Wenn man es mal gefunden hat, ja klar, hier ist der Pfadeinstieg von dem Parkplatz weg, aber es ist nicht ganz so niederschwellig wie andere Touren, und das macht das Wandern da vielleicht auch noch ein bisschen exklusiver, sodass nicht jeder sofort auf jedem Wanderweg unterwegs ist.
Ja, ja. Das war auch, greife ich jetzt mal so rein, auch ein Argument für einen Wanderführer zu schreiben, weil ich immer wieder gefragt wurde von Touristen, die gesehen haben, ich kenne mich da aus, wenn ich mit meinen Gruppen unterwegs war, und die dann mich gefragt haben. Und dann hat meine Frau einfach mal gesagt, hey, wir kennen uns so gut aus, sie schreibt gerne, ich fotografiere sehr gerne, lass uns doch einfach mal einen Wanderführer schreiben. Weil die Leute irren teilweise rum, finden den Einstieg nicht. Und das war so mit das Hauptausschlaggebende, um Leute sozusagen auch gut auf den Weg zu bringen und auch die schöne Berge zu finden dort. Also stehen ja ganz viele auf den Lofoten rum, dass man dort eine schöne Auswahl hat. Das war so eigentlich so mit der Hauptausschlagpunkt, warum wir dann den Lofotenwanderführer geschrieben haben.
Ja, das wäre für mich auch noch so eine Idee gewesen, wie wird man da eigentlich, wie kommt man dazu? Aber das hast du jetzt schon schön erklärt, eigentlich durch Zufall, und weil man sich eh auskennt, so kann man eben Wanderführerautor werden. Aber das ist ja auch gut zu wissen. Und,
man muss es natürlich wollen.
Mir geht's auch so, man kann ja auch, ja klar.
Ja. Und dann halt einen Verlag finden, und da waren wir auch ganz froh, den Roter Verlag zu finden, also der uns dann verlegt hat mit unseren Lofoten, und dann wird es sukzessive dann halt auch mehr.
Ja, ist ja auch schön, wenn man sich da eh auskennt, warum das Wissen nicht teilen. Und ich bin auch mal froh, wenn ich ein bisschen detaillierte Infos zu irgendeiner Wanderung habe, zu irgendeiner Tour. Klar kann man da viel mit Apps machen, aber ich finde es auch immer schön, wenn man so ein bisschen durchblättern kann, hat man ein Kärtchen dabei, man hat noch eine andere Übersicht auch noch, als wenn man das alles auf dem Handy oder so anschaut. Jetzt würde mich noch interessieren, was aus deiner Sicht das Wandern in Norwegen, Schweden, im Norden Skandinaviens so anders macht, jetzt gerade im Vergleich jetzt zu den Alpen oder zu den deutschen Mittelgebirgen. Ist es eine andere Infrastruktur, oder kannst du irgendwie sagen, bah, das macht es besonders und das macht es für mich doppelt schön, dort unterwegs zu sein?
Ja, die Alpen, was ja für uns Deutsche doch auch ein Lieblingsziel ist, sind ja auch sehr vielfältig, aber dann doch sage ich jetzt mal, relativ klein. Und wenn man jetzt in Norwegen und Schweden, alleine Norwegen, von der Nord-Süd-Ausdehnung oder Süd-Nord-Ausdehnung einfach gigantisch. Also so unterschiedlich und so vielfältig. Und ich sage immer so ein bisschen, teilweise gerade die Lofoten oder die Küste Norwegens ist dann immer so ein bisschen wie die Alpen unter Wasser gesetzt. Also die Alpen versunken im Meer. Also die untersten 1000 Meter vielleicht ist dann halt das Meer. Und dann fängt man erst an zu wandern. Also ist manchmal auch einfacher. Man kommt, man hat halt mal 1000 Meter Aufstieg, aber man steht man einfach schon im alpinen Bereich. In Alpen muss man sich etwas mehr mühen, wenn nicht gerade ein Lift da ist. Und es ist halt auch die Weite und dann doch das Rauere. Also das ist was uns reizt. Also diese Fjällbirkenwälder, die es dann gibt, die dort in den Bergen sind, oder diese kleinen Birken oder dieses wirklich Raue und Karge, das ist schon so ein Thema, was uns sehr, ja, oder dieses Gefühl, dort wandern zu gehen, sehr gut gefällt. Und also das so von der Landschaft her, Alpen wunderschön, bin ich auch gern unterwegs, aber Norwegen ist schon nochmal ein anderes Highlight, also einfach diese Weite und Schönheit, diese andere. Und von der Infrastruktur her, man hat teilweise keine, also die Wanderwege, also man kennt jetzt nicht unbedingt den Wanderwegbau wie in Alpen, sondern das sind naturbelassene Pfade. Ja. Manchmal muss man sie suchen, es geht viel durch Moor, also das ist, wir sagen immer so, in Norwegen wird einem auch nichts geschenkt. Also wenn man mal schnell wohin will, weil man denkt, dort ist es besonders schön, irgendwo eine sumpfige Stelle oder irgendwas anderes, ein Hindernis tut sich meistens auf. Und dann, ja, da muss man manchmal auch den Weg finden. Mittlerweile, dadurch, dass immer mehr Leute wandern, findet man die Wege leichter als früher. Aber wenn man jetzt so durchs Fjell so eine Mehrtagestour macht, ist man oft doch alleine und man muss manchmal den Weg gut suchen. Und wenn man Hütten hat, gerade die norwegischen, die sind sehr gemütlich, klein, gemütlich, das ist auch ein sehr schöner Faktor, gerade auf den norwegischen Hütten. Die schwedischen Hütten sind oft ein bisschen karger, also nicht ganz so gemütlich eingerichtet. Die Norweger haben eigentlich immer ein kleines Sofa drin, Küchenzeile, Sofaecke und dann halt kleine Zimmerchen zum Übernachten und kleine Hütten, so manche sogar nur 6 Personen. Hütten, dann auch größere 30. Also das ist schon nochmal trotzdem sehr gemütlich dort, wenn man dort mit Hütten.
Ja, man muss auch sagen, das Hüttenwesen funktioniert ja auch ein bisschen anders. Es gibt viele nicht bewartete oder bewirtete Hütten, wirklich Selbstversorgerhütten. Viele haben auch so einen Proviantraum, wo man sich selber bedienen kann. Braucht halt vorher den DNT-Schlüssel, also vom den Norske Turistforeningen, vom norwegischen Wanderverein, den Schlüssel. Und dann findet man da eigentlich immer Brennholz vor, eben ein paar Betten. Manchmal sind es auch nur 6 Stück. Da ist man dann sehr kuschelig unterwegs, gerade in den entlegeneren Ecken. Manche Hütten sind aber auch bewirtet. Und mir hat das immer unheimlich gut gefallen, ne, dass man da so ein bisschen auf eigene Faust so sein eigener Hüttenwirt war, ein Stück weit. Und oft trifft man ja auch wirklich lustige Leute. Und klar, in größeren Hütten oder leichter zu erreichbaren Ecken habe ich auch schon Leute getroffen, die gesagt haben, Mensch, musst du schon vorbuchen. Ja, dass du da auch sicher einen Platz kriegst, so gerade in der Hauptsaison. Aber ansonsten kann man da ja relativ einfach und selbstständig einfach unterwegs sein. Ne?
Ja, das ist, vergesse ich, glaube ich, auch immer wieder im Gegensatz zu den Alpen. Also gerade im Norden, die Hütten sind gar nicht bewirtet oder bewartet in Norwegen. Und dann hat man den Schlüssel, man ist halt DNT-Mitglied oder halt vom schwedischen Wanderverein kann man auch die Mitgliedschaft, die wird gegenseitig anerkannt. Mhm. Wenn man dort eher unterwegs ist und dann hat man den Schlüssel, geht rein, guckt, dass man natürlich, wenn man wieder geht, die Hütte sauber hinterlassen hat. Das Brennholz ist da, man hat es kuschelig, trifft manchmal gar keine Leute, manchmal andere Leute. Und weiter im Süden hat man halt den Luxus, diese verproviantierte Hütten, so nennen wir sie, wo halt ein Proviantraum ist. Man kann halt, man muss nicht alles mitschleppen, man hat dort halt Essen, also Trockenware und Büchsensachen, die kann man halt kaufen und Nudeln, Tomatensauce etc., Süßigkeiten und dann spart man sich eine Menge an Material, was man mitschleppen muss. Also wenn man so eine Tour macht. Und die ganz großen Hütten, da war ich jetzt diesen Sommer auch im Rondane unterwegs, da muss man teilweise jetzt wirklich vorbuchen, gerade in der Hochsaison, das ist klar. Und da hat man, das ist dann wie Berghotel, also mit 3-Gänge-Menü. Ja. Man landet dann bei 120 Euro als Mitglied vom DNT mit Vollpension, aber es ist schon wert. Also das muss man sagen, das ist schon hochwertig und auch mein Erlebnis. Da kann man natürlich nicht unbedingt unendlich viel solcher Touren machen, sag ich mal, weil 120 Euro pro Nacht, das ist dann doch ein Batzen auf Dauer. Aber so zwischendurch ist das auch mal ein sehr angenehmes Gefühl, wenn man in so einer Hütte unterkommt.
Ja, und bei einer Tour, die man wirklich, sag ich mal, einen ganzen Tag oder vielleicht auch zwei im Sauwetter hatte, da ist das ein unglaublicher Luxus und man lernt das viel mehr zu schätzen. Also ich hatte das auch mal in Jotunheim, da am Gschendesee, das ist ja wirklich eher ein Hotel. Also ich dachte zuerst so, Berghütte, hatte ich mir auch anders vorgestellt. Aber nach einer harten Tour, also man genießt es einfach doppelt. Und es ist trotzdem immer noch auf Wanderer ausgelegt. Also die haben damit keinen Schmerz, wenn man da ein bisschen schmuddelig ankommt, solange man nicht dann alles einsaut und es gibt auch meistens Trockenräume. Also die sind schon sehr auf Wanderer ausgelegt, die Skandinavier, oder auf Leute, die draußen sind. Das ist ja auch dieses berühmte Friluftsliff, also dieses Lebensgefühl, draußen zu sein. War zumindest mal eine Weile auch Schulfach. Das finde ich sehr schön, dass man einfach diese Naturverbundenheit von klein auf auch lernt. Und ich finde, das merkt man den Leuten auch ein bisschen an.
Ja, das stimmt. Also das ist, es gibt ja immer so den Witz, dass die Norweger mit Skiern an Füßen geboren werden, dass die immer rausgehen müssen. Und man sieht es auch in den Kindergarten, also wenn man unterwegs ist in Norwegen viel, die Kindergärten, die gehen mit den Kindern, die ziehen die in die Matschsachen, werden die angezogen und dann sind die draußen. Also das ist schon Thema, dass man viel draußen ist. Natürlich gibt es auch dort Stubenhocker und solche Sachen oder Leute, die nicht so unbedingt in die Natur kommen. Aber an sich, jetzt mal so grob als Klischee, der Norweger ist irgendwie immer draußen in irgendeiner Form und unterwegs. Mhm. Also das ist schon so ein Thema.
Ja, ich habe das Gefühl, die gehen auch viel selbstständiger mit der Natur um und auch mit sich in der Natur. Ne? Also da ist nicht so, wie mache ich das, sondern das wird halt einfach so gemacht und das passt. Und das passt auch mit der Natur, das passt mit dem Wetter. Also ich finde diese Selbstverständlichkeit, mit der sich die meisten Norweger draußen bewegen, auch immer unheimlich schön. Auch so die Gelassenheit, die sie mitbringen, auch im Umgang mit schlechtem Wetter und so. Also ich finde es immer sehr entspannt, dort unterwegs zu sein.
Ja, das stimmt. Also Schlechtwetter schreckt nicht unbedingt ab. Da geht man dann halt trotzdem, weil man halt gerade auf Tour ist.
Genau, die sind da unerschrocken. Was auch noch schön ist, ich weiß nicht, bist du auch viel mit Zelt unterwegs? Ist eben das Jedermannsrecht, dass man eigentlich fast überall zelten kann. Genießt du das auch dann, wenn du dort bist?
Ja, also viele unserer Touren, also wir sind natürlich viel in Norwegen für unsere Wanderführer unterwegs. Es ist also nicht Urlaub für uns, sondern Arbeit. Sind natürlich viele Tagestouren, dadurch kommen wir gar nicht gerade so viel auf so viele Langwandertouren und mit Zelt unterwegs, aber immer wieder schon. Und das ist wirklich schön. Du kannst einfach, das war auch auf dem Kungsleden, als wir den Kungsleden gewandert sind für den Wanderführer, man hat das Zelt dabei und wenn einem die Etappe, wenn man denkt, heute mache ich Schluss oder hier gefällt es mir, man stellt sein Zelt hin und übernachtet dort. Also das ist eigentlich wunderschön, dass man das problemlos machen kann. Natürlich im Rahmen des Jedermannsrechts, was dann bedeutet, dass man nicht in Orten oder ortsnah oder bei jemandem im Garten einfach zelten kann, was halt mittlerweile immer mal wieder passiert, weil man immer hört, gerade in Deutschland, ja, da gilt das Jedermannsrecht in Schweden und Norwegen und da kann man sich einfach hinstellen. Das sind dann halt die Auswüchse des Jedermannsrechts. Oder halt der Tourismusdruck, wie zum Beispiel auch auf den Lofoten, weil so viele Touristen kommen, ist zum Beispiel am Rheine Bringen ein Zeltverbot aus Trinkwasserschutzgründen oder im Süden an der Trolltunga, wo man sagt, dort auf der Wanderung zur Trolltunga, da gibt es, glaube ich, zwei Plätze, dort darf man zelten und alles andere ist verboten. Aber das sind so Einschränkungen, die resultieren aus dem hohen, sag ich jetzt mal, Tourismusdruck an ganz bestimmten Punkten. Ansonsten ist, wenn man in der weiten Natur ist, kann man das einfach sommers wie winters, man stellt sein Zelt hin und übernachtet dort.
Ja, manchmal ist es auch um die Hütten tatsächlich auch gestattet. Dann zahlt man halt einen Obolus für die Toilettenbenutzung, manchmal auch für die Küchenbenutzung, wenn die so eine allgemeine Küche anbieten, die man mitnutzen kann. Das heißt, da kann man dann noch mit einem gewissen Komfort trotzdem günstig draußen übernachten und im eigenen Zelt. Finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Kombi, dass man sagt, Mensch, klar, wenn da schon eine Toilette ist, ist ja auch besser, als wenn dann alle da irgendwie in die Pampa gehen und eben immer mehr Leute da sind. Das ist da vielleicht auch mal unschön oder kann unschön werden. Und so kann man das so ein bisschen kanalisieren, zahlt halt den Obolus und kann ein bisschen Infrastruktur mitnutzen und trotzdem ganz wild draußen unterwegs sein.
Genau, das ist wirklich praktisch auch am Kungsleden bei den Hütten, die ja meistens so in Tagesetappen, nicht an allen Stellen, aber an den wichtigsten, kann man auch immer, hat man immer Zeltplätze um die Hütten drumherum und hat dann wirklich den Luxus, dass man halt dort in der Küche kochen kann, spart man eigenen Brennstoff, man kann halt auch Lebensmittel kaufen. Und das ist schon ganz praktisch, wirklich. So diese Hüttennutzung, obwohl man Zelter ist.
Ja, jetzt muss ich auch aus Eigeninteresse fragen, hast du schon mal sehr typische Tiere dort gesehen? Also ich war immer ganz scharf drauf. Das letzte Mal, als ich da unterwegs war, ich hätte so gern mal einen Vielfraß gesehen oder einen Elch wirklich von nah. Also diese typischen Nordtiere oder auch vom Ufer aus kann man ja, wenn man ganz viel Glück hat, mal einen Wal sehen. Hattest du solche Erlebnisse schon und was kannst du da für Tipps geben, dass man vielleicht zu solchen Erlebnissen kommt?
Also Vielfraß würde ich auch gern mal sehen, aber der ist sehr scheu. Also da muss man sich, glaube ich, gut auf Lauer legen und wissen, wo der wohnt. Also Elche, also ich habe es auch schon fertiggebracht, in Skandinavien den ganzen Sommer gewesen zu sein, in Norwegen und keinen einzigen Elch gesehen zu haben. Also weil sie nicht immer gleich am Wegesrand stehen. Gerade im Herbst und im Frühsommer sieht man sie dann halt, oder Frühling und auch im Winter näher an der Straße. Aber manchmal stehen sie einfach auf dem Feld.
Die Biester hören unheimlich gut. Ja, aber also die haben ein unheimlich feines Gehör wohl, ne? Also,
Manchmal stehen sie mitten auf einer Wiese, haben wir auch schon erlebt. Ganze Familie, Elchfamilie, standen sie alle da und haben dort das frische Gras abgefressen. Da bleibt dann auch jeder stehen und fotografiert. Klar, das lässt man sich nicht entgehen. Sonst Lemminge sind mir dieses Jahr ganz viel über den Weg gekommen, aber die meisten schon tot. Die waren dann schon im Herbst gestorben, lagen dann rum. Seeadler auf den Lofoten sieht man natürlich sehr viele oder an der Küste, auch immer wieder imposant. Wale, das ist wirklich so ein Thema. Also Wale kann man von der Küste aus sehen, wenn man Glück hat. Also gerade Schweinswale oder Zwergwale, die sind manchmal küstennah und dann mal kurz, wenn sie auftauchen, kann man sie sehen. Auf den Lofoten hat man immer wieder die Chance, gerade Anfangssommer Orcas zu treffen. Also diesen Sommer habe ich keine gesehen. Aber letztes Jahr hatten wir Glück, sogar auf dem Kajak gefahren und dann ist ein Orca, drei, vier Orcas an uns vorbeigeschwommen in relativer Distanz, aber wir konnten sie sehen und hören. Also das ist schon ein Erlebnis. Und ich hatte auch oder habe das Glück, eine Walforscherin kennengelernt zu haben, mit der mich auch eine Freundschaft verbindet mittlerweile, auch eine Deutsche, die in Norwegen lebt und dort an der Kommunikation an Walen forscht. Wenn ich es kurz erwähne, gibt auch eine eigene Website, ocean-sounds.org. Wir haben auch einen Verein gegründet, um ihre Arbeit zu unterstützen. Und mit ihr war ich schon öfters draußen auf dem Wasser. Also es gibt ja auch Whale-Watching in Norwegen. Aber mit ihr draußen zu sein und dann wirklich Grindwale, Orcas so zu sehen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Natürlich. Und da habe ich dann schon, muss ich sagen, einige hundert gesehen.
Ah, cool. Ja, das ist die Heike, ne? Heike Wester?
Ja, Heike Wester, genau. Heike Wester ist das, genau.
Genau, ja, die habe ich damals nämlich auch besucht. Ja, genau. Du grüßt die mal das nächste Mal, wenn du sie siehst. Also um 10 Ecken haben wir auch einen gemeinsamen Bekannten und so. Also die habe ich nämlich auf den Lofoten auch schon mal besucht und war auch total fasziniert von ihrer Arbeit. Also das ist echt, ja.
Genau, also
das lohnt
sie
sich
hat jetzt
da
einen Stand
mal hinzugucken.
Genau, ein Standort in Bude und dort auch ein kleines Infozentrum. Also das da tut sich jetzt einiges auch. Also jetzt hoffen wir mal. Ja, aber schön. Die Arbeit ist halt schon anstrengend, sagen wir mal so. Ja.
Ja, das glaube ich.
Aber wer dies noch kurz sehen will, ich sage es nochmal, ocean-sounds.org, dann hat man die Adresse, die Webseite, dann findet man da auch mehr drüber.
Nehme ich auch gerne noch in die Shownotes auf, genau wie dein Reiseanbieter. Schreibe ich mir nachher nochmal zusammen, damit das auch die lieben Hörenden, die hoffentlich noch dabei sind und ganz gespannt lauschen, damit die nochmal nachlesen können, dass sie dich finden und eben auch die Heike Wester als Wahlforscherin. Wenn ich jetzt ganz frisch das erste Mal mir überlege, Mensch, ich würde gerne nach Skandinavien, vielleicht sogar, weil wir jetzt hier so einen vorgeschwärmt haben von den Tieren und von dem rauen Klima und wie schön es da ist und eben das jedermanns Recht, du kannst halt irgendwo wirklich in der Natur zelten und das ist wirklich toll. Wenn jetzt jemand an dich herantritt und sagt, Mensch, wo war ich noch nie? Ich habe 3 Wochen Zeit. Was würdest du dem für Tipps an die Hand geben? Wo soll der anfangen? Nur einen Teil raussuchen? Gibt es bestimmte Ecke, wo du sagst, die ist so ein bisschen neulingtauglich?
Also 3 Wochen ist ja schon eine lange Zeit. Viele nehmen sich nicht mal so viel, auch für Norwegen, manchmal in 2 Wochen sogar schon noch. Also wenn
das ist
man
aber
jetzt,
eng, ne? Also,
das ist dann eng, ja. Genau. Also wenn man jetzt, man muss sich, sag ich mal, also die eine Variante ist, man, wenn man jetzt mit eigenem Auto unterwegs wäre, dass man sich sagt, okay, ich mache eine Rundtour, ich fahre so weit ich kann in Norden und gucke mir zwischendurch was an und dann wieder in Süden und peile danach die Zeit, leg danach die Zeit. Ansonsten, wenn man jetzt wirklich auf die Lofoten oder in den Norden will, dann muss man sagen, dann fahr dort hoch, aber nur auf die Lofoten, zügig hochfahren, sich die Lofoten in Ruhe anschauen und vielleicht sogar 1,5 Wochen oder 2 Wochen und dann wieder runterfahren. Also weil man verliert, dazwischen gibt es natürlich viele schöne Ecken, wo man noch stehen bleiben kann und wandern kann. Also man muss sich so ein bisschen aufteilen. Also ich würde jedem sagen, erstmal guck dir den Süden an oder du sagst, du machst den Norden, aber oder so ein Rundtrip. Aber jetzt zu sagen, ich fange ganz im Süden an und möchte am Nordkap ankommen und zwischendurch ab und zu mal wandern gehen, das ist illusorisch. Das ist dann nur ein reines Gehetze und Gefahre. Also für den Süden ist Norwegen Mitte, also alles südlich von Trondheim, da so die Fjorde entlang, haben wir auch einen Wanderführer, eine wunderschöne Gegend. Also man hat Fjordlandschaft, man hat steile Berge, man hat schöne Täler, auch nicht ganz so harte Wanderungen. Also man muss nicht immer auf 1000 Meter Höhenmeter hochsteigen. Also das ist halt in Fjordnorwegen immer so ein Thema. Man fängt bei Meeresnull an und dann geht es gleich mal 1000 Meter hoch. Aber da gibt es auch einfachere Touren. Oder man legt sich noch mehr in Süden in die Telemark, auch wunderschön und sehr abwechslungsreich. Das ist dann halt sehr, sehr, sehr südlich. Also so ein bisschen, man sollte so überlegen, oder Jotunheim-Rondane ist auch so eine schöne Ecke, wo man nur dort wandern kann, wenn man reine Berge möchte. Also man muss
und
so ein bisschen priorisieren.
Ist, Jotunheim ist auch wirklich von der Infrastruktur her sehr gut erschlossen, fand ich jedenfalls. Also die Wege sind für norwegische Verhältnisse gut ausgeschildert. Selbst als Neuling muss man sich da keine Sorgen machen, dass man verloren geht. Es gibt Hütten wirklich in Tageswanderentfernung. Also wenn man mit einer gewissen Kondition dahin geht, ist das wirklich gut machbar. Man hat eben, wie du sagst, schon immer die Höhenmeter, ne? Also das meiste Wandern in Norwegen ist schon ein steiles Vergnügen. Es geht relativ zügig direkt hoch. Dafür hat man oben schöne Aussichten. Und man braucht sich eigentlich auch nicht einbilden, dass man in der Höhe viel wandert, weil oft hat man dann das nächste Hochtal, wo es wieder runter geht, dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch. Und ja, aber das macht es ja auch so schön irgendwie, ne? Genau. So schön abwechselnd.
Also genau. Und der Süden für Leute, die gerade mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchten, was auch gut geht, also gerade Jotunheim, Rondane, Hardanger Widder, vor allem wenn man eine Querung machen möchte, dann kann man auf der einen Seite mit dem Bus oder mit dem Zug ankommen und auf der anderen Seite wieder mit dem Bus abreisen. Also die Gebiete gerade im Süden sind dann auch mit ÖPNV, sag ich mal, mit Zugbus relativ gut zu erreichen. Für andere Ecken in Norwegen braucht man dann halt doch eher das eigene Auto oder einen Mietwagen, weil es halt doch sehr weitläufig ist.
Was ich immer auch noch fand, was man wirklich berücksichtigen sollte, durch die vielen Fjorde, Meeresarme, Seen, Bergen, Pässe, Tunnel, man denkt immer, ach, das sind ja nur ein paar hundert Kilometer, das zieht sich in Norwegen. Man darf, ich glaube, nach wie vor nur 90 km/h maximal 80, fahren. Ich glaube, eher 80 war es, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und man braucht wirklich ewig, weil man ständig um irgendeinen Fjord rumfahren muss oder eben ein kleines Passstreben mit engen Serpentinchen hoch. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist einfach 100 Kilometer in Norwegen sind halt nicht 100 Kilometer in Deutschland.
Genau, das darf man wirklich nicht vergessen. Das dauert, vorwärts zu kommen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was auch so eine Faszination ist, über die wir noch gar nicht geredet haben und die für mich mittlerweile alltäglich schon fast ist, ist natürlich gerade im Norden oder auch schon in Südnorwegen die Mitternachtssonne. Also im Süden gibt es die natürlich nicht, aber es ist lange hell. Das ist halt das Schöne im Hochsommer, auch in den Hochgebirgen. Man kann wirklich bis tief in den Abend hineinwandern. Und am Polarkreis geht man nachts wandern. Also das ist auch so ein Tipp, nicht einfach nachts schlafen gehen, so wie alle anderen, die meisten Touristen, sondern einfach mal einfach eine Wanderung abends um 10 starten und dann ab auf den Berg Mitternachtssonne sehen. Die geht nicht unter. Und dann im Sonnenaufgang, in Anführungsstrichen, um 3 wieder zu seinem Auto zurückkommen, zu seinem Quartier oder da oben übernachten im Zelt. Also einfach die Nacht zum Tag machen. Also das ist wirklich so ein, was uns auch immer wieder fasziniert und wir gerne machen. Also wir sind oft auch abends unterwegs. Also ich gehe dann wirklich manchmal abends um 20 Uhr oder 22 Uhr mal auf den Berg hoch. Weil man es kann. Man kann ohne Licht Taschenlampe hochwandern. Und es ist einfach eine wunderschöne Lichtstimmung. Also das ist wirklich toll. Und natürlich ab Herbst, ab September, Ende August, hat man noch Polarlicht dazu. Also dann ist die Mitternachtssonne vorbei, aber dafür kommt dann die Chance aufs Polarlicht. Also das sind noch so zwei Faktoren.
Ist natürlich auch großartig, ja.
Genau, die man dort noch erleben kann, noch zusätzlich.
Also das steht auch auf meiner inneren Bucketlist auf alle Fälle, irgendwann mal im Winter auf die Lofoten und die Polarlichter gucken. Das muss auch wirklich toll sein, wenn diese wirklich faszinierende Landschaft, diese extrem steilen Bergkegel und dann ist das alles mit Schnee bedeckt und dann hat man da die Polarlichter. Also das ist was ich eigentlich auch unbedingt nochmal machen möchte. Mal gucken, vielleicht in einem meiner nächsten Leben. Nee, ich werde das noch hinkriegen.
Genau, also es ist das, also Polarlichter, auch wenn sie jetzt mittlerweile in Deutschland auch öfters zu sehen sind durch die hohe Sonnenaktivität, aber die da sind da oben natürlich nochmal ganz anders, eindrucksvoller. Und wenn man die Chance hat, ob Lofoten, Island oder auch Nordschweden, es ist auf jeden Fall mal eine Reise wert, das zu erleben im Winter. Geht, wer den Schnee nicht mag, kann es auch im Herbst schon haben. Im September kann dort oben sehr warm sein, auch 20 Grad und sehr angenehm. Also man sollte auch den Herbst nicht als Reisezeit ausschließen, gerade Norwegen. Ich wandere eigentlich mittlerweile sehr gern im September, manchmal bis in Oktober. Wenn jetzt nicht schon ein Wintereinbruch kam, kann man dort wunderschön wandern, hat das Laub rot gefärbt, solange es an Bäumen hängt. Also das ist auch eine wunderschöne Zeit, gerade zu September. Den ganzen September durch. Ja. Bietet sich
das
durchaus.
Das entzerrt dann natürlich diese Situation dann auch nochmal, ne, dass dann doch vielleicht zu viele Leute auf einem Haufen sind. Wenn man einfach die Saison für sich ein bisschen verteilt, hat man das Land vielleicht auch nochmal eher für sich. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Idee zu sagen, ey, ich muss nicht wirklich im Sommer gehen. Es ist auch im Herbst noch schön und auch noch zum Wandern schön. Also habe ich auch noch gute Zeit und kann da hingehen. Ja. Apropos wohin gehen, möchte als letzte Frage dich noch oder noch aus dir rausquetschen, wohin du in Skandinavien, in Nordnorwegen, vielleicht auch in Nordschweden oder sogar in Finnland, egal wo im Norden Europas, noch hin möchtest, wo du noch nicht warst. Hast du da einen konkreten Plan?
Oh, muss ich glatt passen, so einen ganz genauen Plan. Also ein Ziel, das zählt natürlich nicht mehr zu Skandinavien richtig, ist Svalbard, also Spitzbergen. Das wäre nochmal so eine ganz interessante Nummer, also da mal hinzureisen.
Ja.
Ansonsten sind wir halt, muss man sagen, durch unsere Tätigkeit als Reisebuchautoren und als Reiseveranstalter bin ich halt ständig in Norwegen unterwegs und ich habe wenig Zeit eigentlich da irgendwo noch, man entdeckt immer wieder neue Flecken, nicht? Und gerade Südnorwegen und Mittelnorwegen, da haben wir noch nicht alles erwandert, also da sind wir auch dabei, auch immer noch mehr kennenzulernen, weil das Land so groß ist. Also ich habe da jetzt nicht explizit sowas, wo ich sage, da muss ich nochmal hin. Also eher so Spitzbergen, Färöer, wenn wir das jetzt mal auch noch zu Skandinavien zählen, würde ich auch nochmal gern. Die Finnmark ist auch nochmal so eine nette Ecke, wo man sagen kann, oh ja, die Finnmark, da bin ich jetzt noch nicht so häufig gewesen. Das ist nochmal so eine Region. Also ich bin einmal kurz im Winter dort unterwegs gewesen, skilaufend, auch im Sommer bestimmt. Und so als nahes Ziel vielleicht noch den Stettin, das ist bei südlich von Narvik. Norwegens Nationalfjell heißt es, das ist so ein steiler Berg, so ein ehemaliger Nunatak, der da so spitz rausragt. Da kommt man rangewandert, aber um auf die Spitze zu kommen, muss man klettern. Und das ist noch so mein Traum mit meinen Kindern und mit dem Bergführer dort mal die letzten Höhenmeter dann halt klettern dort hoch zu hinzubekommen. Also das ist schon nochmal so ein ganz spezieller Berg, so wirklich so ein ganz spitzer. Mal gucken, wann das kommt.
Ja, aber schön zu hören, dass du trotz deinem super harten Schicksal, dass du ständig nach Norwegen musst und da leider wandern gehen musst und die Landschaft anschauen, dass du auch noch ein paar Flecken auf der Landkarte hast, wo du sagst, Mensch, das ist so toll, da mag ich noch hingehen. Das freut mich, dass es nicht nur normalen Menschen so geht, dass die sagen, boah, das und das würde ich gerne noch in Norwegen sehen, sondern auch dir geht's so. Das ist schön zu hören, dass du noch nicht alles gesehen hast. Ja, und ansonsten mag ich dir für das super schöne Gespräch danken. Ich denke, wir haben einen großen Rundumschlag gemacht, was alles wirklich faszinierend ist und vielleicht, wie man auch seine kleine einsame Ecke noch findet, wo man die wunderbare Natur doch noch ein bisschen mehr für sich hat. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch für das angenehme Gespräch und war sehr interessant. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in Norwegen wieder.
Ja, ich gebe mir Mühe. Und euch, liebe Hörende, wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch keine Episode, keine Folge verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder den Newsletter auf outdoor-magazin.com abonnieren. Da steht auch mal alles zur Outdoor-Welt drin, was es da Neues gibt. Außerdem findet ihr uns natürlich nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch das Heft per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor zu finden mit allem, was so in der Outdoor-Welt los ist. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.